Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
4 Titelträger bei 4 Vorbereitungsturnieren der WTA und der ATP. 4-mal ein Premierensieger, eine Premierensiegerin. Alle 4 haben ihren ersten Titel auf Rasen geholt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ist die Vorbereitungswoche Nummer 1 quasi für Wimbledon in dieser Woche. Und ich werde am Mittwoch nach London fahren und werde am Donnerstag zum ersten Mal meinen Fuß, beziehungsweise zum zweiten Mal, meinen Fuß auf Wimbledon-Boden setzen, zum ersten Mal nach 19 Jahren. Ich bin sehr aufgeregt, ich freue mich sehr drauf.
Ja, kann ich verstehen. Und es ist das beste Turnier des Jahres, es ist das bestorganisierte Turnier, das es gibt. Ich würde sagen, es ist wirklich der Tennis-Freizeitpark, von daher kann das alle schon verstehen. Das läuft ja meistens dann auch wirklich sehr ideal durch diese 2 Wochen.
Wann war das erste Mal, dass du in Wimbledon warst?
2006 oder 2007.
Ja.
Ja, ich werde auch älter, also ich glaube 2007, aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr, 1 von beiden Jahren.
Ich war das erste Jahr oder das einzige Mal bislang, war ich 2005 da. Die Älteren werden sich erinnern, das war das Jahr, in dem Tommy Haas auf den Tennisball getreten ist, als er sich eingespielt hat gegen Janko Tipsarevic und dann absagen musste. Da saß ich damals neben Patrick Kühn und Peter Haas, nicht wissend, dass ich 19 Jahre später mit Patrick Kühn dann auch selber Tennismatches kommentieren würde. Damals habe ich Marlene Weingärtner gegen Vera Svonareva zum Beispiel gesehen. Damals habe ich Rainer Schüttler gegen Max Mirny gesehen und eine Erinnerung, die ich niemals vergessen werde, Alexander Popp gegen Wayne Arthurs. 5 Sätze, 14-12 im 5. Satz, Platz 18, 30 Grad, Hitzewelle in London. Das war eine super Erinnerung.
Ja, und genau die Art von Tennis, die wir alle geliebt haben.
Ja. Ja, Popp gegen Arthurs hat nicht viele Ballwechsel gebracht damals.
Ja.
Was war deine schönste Erinnerung an Wimbledon?
Oh, keine Ahnung, du meinst jetzt vor Ort?
Ja.
Gott, ich habe da wahrscheinlich 100 Tage oder so verbracht. Anstehen ist eigentlich immer cool gewesen.
Das ist schön.
Ja, klar, irgendwie so mit Akkreditierung reinkommen ist dann natürlich super und so, aber irgendwie über Nacht da bleiben, das macht schon Spaß. Also wer die Chance irgendwann hat, wer vielleicht jung genug ist, um das durchzuziehen, das lohnt sich total. Und wenn dann morgens irgendwie das Tor geöffnet wird und man mit allen da reinkommt, das ist schon sehr cool.
Wenn um 7 Uhr die Stewards kommen und einen wecken im Zelt, weil man das Zelt aufs zusammenpacken muss. Das sind schon tolle Momente. Und wie gesagt, Wimbledon hat sich so ein kleines bisschen Schrulligkeit auch bewahrt, möchte ich sagen. Es wird ab Montag wieder losgehen und ich werde dann vor Ort sein und werde dann vor Ort dann für die sozialen Medien dann auch für euch berichten und wir werden dann so täglich wie möglich unsere Podcasts machen. Lass uns auf diese 4 Turniere zu sprechen kommen. Halle, Queens, Berlin, Birmingham. In Deutschland schlägt schon so ein bisschen das Vorbereitungsherz des Rasentennis.
Ja, hat sich ja auch über die Jahre so ergeben, ne? Also klar war Halle immer da, aber dann ja auch durch Zusammenarbeit mit Wimbledon haben sich mehr und mehr Turniere hier etabliert und ich würde auch annehmen, dass das nicht nur das Ziel von Wimbledon ist, sondern dass das auch sich fortsetzen wird, dass die größten Turniere abseits des Queen's Club, der ja ab nächstem Jahr dann wohl auch die Damen beherbergen wird, in Deutschland bleiben wird.
Wir werden darüber sprechen und wir sprechen als erstes über die Frauen, die in der letzten Woche in Berlin und in Birmingham gespielt haben. Und in Berlin war ein fantastisches Feld. Die Umstände drumherum waren nicht ganz so fein, aber insgesamt, glaube ich, haben wir wirklich gutes Rasentennis da letzte Woche gesehen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Birmingham und Berlin, das waren die Austragungsorte in der letzten Woche in der WTA. Und wir fangen natürlich an mit den Berlin Ladies Open in Berlin im Steffi-Graf-Stadion. Und Philipp, als erstes vorweg, Iga Świątek hatte kurz vorher abgesagt, wir haben diverse Withdrawals gehabt, beziehungsweise verletzungsbedingte Absagen von Matches der Spielerinnen, die nicht antreten konnte. Daria Kasatkina hat einen Vlog gemacht, in dem sie gesagt hat, das Turnier hat sich nicht entwickelt, es war letztes Jahr schon schlecht und es hat sich nicht entwickelt, war die ganze Zeit wirklich böse. Dazu gab es keine guten Wetteraussichten, beziehungsweise das Wetter hat nicht so richtig mitgespielt. Das Turnier hatte es in dieser Woche relativ schwierig, obwohl es eigentlich eine Premium-Besetzung auch ohne Iga Świątek noch hatte.
Ja, spannend. Ich hatte auf dem Tagesspiegel nachgeguckt, der ja doch so ein bisschen prägend für Berlin ist. Und da klangen sie äußerst zufrieden mit dem Turnier. Also es war hinter einer Paywall, von daher ich habe den Artikel nicht in Gänze gelesen. Aber von dem, wie er aufgemacht war, klangen sie äußerst zufrieden. Also wirklich, ja, war Regen, aber absolute Spitzentennis in Berlin, alles gut. Vielleicht steckt hinter der Überschrift was anderes und ich hätte einfach bezahlen sollen, um es herauszufinden. Aber ja, ich würde auch sagen, es ist zumindest etwas unglücklich gelaufen von dem, was man mitbekommen hat. Das Risiko ist natürlich auf dem Rasen immer gegeben. Wir wissen auch, dass hier im Moment sehr viel Regen runterkommt. Alle, die im Moment in Deutschland sind, haben das mitbekommen. Generell muss man sagen, wirkt die Damenvorbereitung auf Wimbledon halt noch etwas ungar. Ich bin gespannt, was da passiert nächstes Jahr, wenn sie dann in Queens antreten sollten. Ob sich das dann etabliert als der neue Premium-Stop vor Wimbledon oder wie es da weitergeht, aber es ist noch Unruhe drin und es hat irgendwie noch nicht, finde ich, so einen Rhythmus wie bei den Herren gefunden.
Es ist ja bei Berlin dann auch immer noch so ein Thema, dass das Steffi-Graf-Stadion, es ist so ein kleines bisschen modernisiert worden, aber man merkt halt immer noch so ein bisschen die Patina der 80er und 90er Jahre. Und der Senat in Berlin scheint andere Probleme zu haben, als das Tennisturnier in irgendeiner Weise zu unterstützen, beziehungsweise dieses Steffi-Graf-Stadion dann so zu modernisieren, dass es einer modernen Arena gleicht. Und ich glaube, da gibt es dann auch noch das eine oder andere Problem. Es gibt nicht so viel zu erleben für Zuschauerinnen und Zuschauer außerhalb der Courts. Das machen andere Turniere einfach besser. Und wie die Situation für die Spielerinnen ist, das kann ich natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wenn jemand wie Daria Kasatkina, die ja sonst eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ihre Worte relativ wohl überlegt, dass sie dann doch schon ein bisschen in diese Kerbe haut, dass das Turnier nicht gut ist, dann würde mir das so ein kleines bisschen zu denken geben. Edwin Weindörfer ist der Turnierveranstalter, Barbara Rittner die Turnierdirektorin, und bei Weindörfer habe ich nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Weise Nostalgie hegt, wenn es um den Standort geht, und dass ich mir vorstellen könnte, dass der irgendwann sagt, wenn der Senat oder wenn Berlin nichts macht an diesem Standort mit und wenn sie nicht mit unterstützen, dass dieses Turnier weiter hier bleibt, dann gehe ich woanders hin.
Naja, es ist ja auch so, wer schon mal auf der Anlage gewesen ist, und ich denke, da hat sich jetzt nichts in den letzten 3-4 Jahren radikal verändert, das ist klein für ein Tennisturnier heutzutage. Und da ist auch nicht so richtig viel Platz, um wirklich noch was anderes hinzubauen. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht viel kleiner als zum Beispiel Halle, aber Halle, finde ich, ist viel geschickter aufgebaut und viel mehr den modernen Gegebenheiten angepasst in der Form, was man dort alles machen kann. Und ich finde, was jetzt zum Beispiel aufgefallen ist bei dem Turnier, es gibt ja eben das Steffi-Graf-Stadion, dann gibt es diesen zweiten wirklich großen Court, der primär von einer Tribüne lebt, also von der Kameraperspektive aus nach rechts, und dann sind nach links nochmal 3-4 Courts. Und ich finde, allein die Kameraperspektive, die aus meiner Sicht schlecht war, weil die anderen Courts noch mit drin hatte, dadurch war das Bild unruhig, zeigt halt, wie die Gegebenheiten da vor Ort sind und dass es schwierig ist, glaube ich, da viel mehr aus der Anlage zu machen.
Das Turnier und das Stadion an sich finde ich nach wie vor sehr schön. Es ist halt nur, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, glaube ich. Darauf können wir uns einigen. Das Turnier an sich hat allerdings sehr guten Sport insgesamt geboten, wenn die Spielerinnen spielen konnten und wenn es keine Aufgaben gab. Am Ende hat Jessica Pegula das Turnier gewonnen im Finale gegen Anna Kalinskaya mit 6-7, 6-4 und 7-6. Anna Kalinskaya hatte mitten im ersten Satz noch ein Medical Timeout nehmen müssen außerhalb des Platzes, und da gab es dann schon so die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn von den Verantwortlichen, aber sie konnte weiterspielen und am Ende wirklich ein sehr gutes Match anbieten und ein sehr gutes Finale anbieten. Jessica Pegula hat dieses Turnier jetzt gewonnen und es war ihr erster Titel auf Rasen und vor allen Dingen, nachdem sie jetzt quasi komplette Sandplatzsaison außen vorgelassen hat, auf dem Rasen eine wirklich richtig gute Woche gegen Donna Vekic, gegen Katerina Siniakova, gegen Coco Gauff und gegen Anna Kalinskaya. Ja, alle vier Spielerinnen, keine Laufkundschaft auf Rasen.
Nee, davon war ja sowieso nicht ganz so viel unterwegs hier in dem Feld. Nee. War schon eins der besser besetzten Turniere in diesem Jahr. Und Pegula, die ja irgendwo immer noch die unvollendete ist. Und Teil dessen ist eben auch dieses Viertelfinale letztes Jahr in Wimbledon, wo sie ja 4-1 gegen Wondrusova im dritten Satz vorne war. Und dann gab es die Pause, als das Dach geschlossen wurde. Und als sie zurückkam, hat sie das Match dann doch schon aus der Hand gegeben. Und von daher, ich glaube, die Bedingungen sind gar nicht so schlecht für sie, dass sie da irgendwie so ein bisschen ihren Viertelfinalfluch beiseite schieben kann. Und ich würde sagen, sie hat es hier nochmal unterstrichen. Und Sand wird nicht mehr ihr Belag werden. Hier hat man gesehen, was sie auszeichnet. Und sie ist eben wirklich auch auf einem unangenehmen Belag, wie der Rasen es nun mal ist, ist sie eine absolut stete Spielerin. Sie kann flach spielen. Das war ja auch für Kalinskaya hier so ein bisschen das Geheimnis des Ganzen. Und man hat dann natürlich gesehen gegen Goff, wie gut das aussah, wie sie da immer wieder in entscheidenden Momenten zum Beispiel in die Vorhand reingekommen ist. Und von daher, Wimbledon an sich, ich meine, das ist ja heute die Frage, die auch über dieser Sendung schwebt, wer sind denn die Favoriten und Favoritinnen? Ich würde mal zumindest sagen, sie hat ganz gute Außenseiterchancen, weit in Wimbledon zu kommen, einfach weil sie erfahren genug ist, weil sie ein Spiel hat, was dem Rasen passt und weil sie normalerweise nervenstark genug ist, um sich in solchen Turnieren zu bewähren, und das hat sie hier nochmal unterstrichen, fand ich, in Berlin.
Ja, insgesamt, was ja heraussticht, und das sagen wir dann jetzt auch schon seit Jahren, seitdem sie in der Weltspitze ist, ist ihre Ruhe und dass sie sich davon nicht so richtig beeinflussen lässt, wenn es nicht so ganz gut läuft. Sie hat die Möglichkeit, ihre Nerven bei sich zu behalten und dann auch ihre, ja, die Engländer nennen es Composure, also dass sie einfach die Möglichkeit hat, ruhig zu bleiben und dann auch ihren Stiefel weiterzuspielen. Und das hat sie meiner Meinung nach hier sehr gut gezeigt und vor allen Dingen nervenstark gezeigt. Weil sie hatte gegen Coco Gauff den Tiebreak im zweiten Satz, sie hatte gegen Katerina Siniakova den Tiebreak im ersten Satz und den Tiebreak im dritten Satz gegen Anna Kalinskaya, wo sie den ersten schon verloren hatte. Und da zieht sie ihr Spiel durch und man kann ja ihr zwischendurch mal vorwerfen, dass sie vielleicht nicht unbedingt den Plan B und Plan C hat. Allerdings ist der Plan A, wenn sie gut drauf ist, so gut, dass es einfach nur wenige Spielerinnen gibt, die besser sind als sie.
Ja, ich meine, sie war jetzt die letzten, man kann ja eigentlich sagen, seit der Rückkehr von der Covid-Unterbrechung die fünftbeste Spielerin, vielleicht teilweise die drittbeste Spielerin, aber insgesamt wahrscheinlich die fünftbeste Spielerin. Und ich würde wirklich in Wimbledon erwarten, wenn es da keine große Überraschung gibt, dass wir sie zumindest im Viertelfinale sehen und dass sie das für sich wird nutzen können, was sie hier über die Jahre aufgebaut hat. Und ich sehe auch nicht so viele, zumindest auf Rasen, nicht so viele Schwächen in ihrem Spiel, dass ihr beizukommen ist. Wir haben es jetzt gesehen in dem Finale, und da können wir natürlich mal drüber sprechen, gegen Kalinskaya, die ein super flaches, aggressives Spiel hat, aber, und das ist natürlich das Problem, wenn man ein flaches Spiel hat, das flache Spiel kann einen weit führen, aber es ist eben auch das, worüber man stolpern kann, und das ist Kalinskaya dann ja gerade bei den Matchbällen passiert, da sind die Bälle dann halt im Netz gelandet, die normalerweise 10, 15 Zentimeter übers Netz gehen, und da hat Pegula dann einfach wirklich diesen Vorteil, dass ihr das normalerweise nicht passiert, auch sie hat ein, zwei schlechte Matchups. Da fällt natürlich wie bei fast allen Swiatek drunter. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Rasen so ein großer Faktor wird. Und die Spielerin vom Kaliber Kalinskaya, die kriegt sie normalerweise eben besiegt.
Swiateks Rasenvorbereitung können wir auch als eher unglücklich bezeichnen. Sie hatte ja kurz vorher noch abgesagt und wird gar keine Vorbereitung haben für den Rasen. Das ist bislang ihr schwächstes Turnier, ihr schwächstes Grand-Slam-Turnier, und es könnte durchaus so sein, dass es das auch bleiben wird nach diesem Jahr.
Ja, ich glaube, es ist in der Prioritätenliste nicht so hoch. Ne? Sie will bestimmt die Olympischen Spiele gewinnen. Ich denke, sie hätte auch hier gespielt, wenn sie sich okay gefühlt hätte in Berlin, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es für sie jetzt die oberste Priorität ist. Und wenn sie wieder das Viertelfinale in Wimbledon erreicht und ein bisschen besser spielt als letztes Jahr, glaube ich, wird sie damit dann auch vollkommen zufrieden sein. Und für mich ist sie da auf jeden Fall schlagbarer als auf den anderen Belegen. Wir werden wahrscheinlich schnell in dem Turnier dann sehen, wie gut ist ihre Vorhand angepasst. Weil mit Topspin braucht sie da jetzt nicht unbedingt zu kommen in Wimbledon, sondern da wird sie flacher, härter, direkter spielen müssen, wenn wir das in den ersten Matches sehen. Vielleicht kann sie dann eine Welle ins Finale oder so reiten, aber es ist eben auch gut möglich, dass sie da an den Noskovas dieser Welt in der dritten Runde rausgeht.
5 Matchbälle hat sie abgewehrt im Finale gegen Anna Kalinskaya. Und darüber müssen wir jetzt dann auch schon noch sprechen. Anna Kalinskaya hatte ja dieses Jahr schon das Turnier in Dubai, wo sie damals gegen Jasmine Paolini auch ganz knapp im Finale unterlag. Wo sie mit 6-4, 5-7, 5-7 unterlag. Jasmine Paolini damals ihr Supersieg in Dubai, nachdem sie schon 2-6-0-4 gegen Beatrice Haddad-Meyer in der ersten Runde raus zurückgelegen hatte. Auf jeden Fall hatte Anna Kalinskaya ja hier auch ein Riesenturnier gespielt. Sie hat jetzt aus dem Turnier in Eastbourne rausgezogen, beziehungsweise Bad Homburg hat sie rausgezogen und konzentriert sich jetzt auf Wimbledon. Aber ihre Form, die muss sie jetzt nicht nochmal nachweisen, weil sie hat hier wirklich extrem gut gespielt. Erste Runde gegen Naohi Bino. 2-6, 6-4, 6-2. Da sah es anderthalb Sätze schon so aus, als würde sie in der ersten Runde rausgehen. Aber dann Markéta Vondrousova, die konnte nicht antreten, beziehungsweise musste bei 5-5 aufgeben. Sie war ausgerutscht. Dann gegen Arina Sabalenka. 5-1 führte sie im ersten Satz. Sabalenka musste aufgeben wegen einer Schulterverletzung. Aber dann ihre Siege gegen gegen Viktoria Azarenka und diese knappe Niederlage gegen Jessica Pegula sollten ihr auf jeden Fall Selbstbewusstsein geben. Müssen wir trotzdem ein kleines Sternchen dran machen an diese Leistung von Kalinskaya, die zweimal profitiert hat von der Aufgabe ihrer Gegnerin?
Nö, an die Leistung nicht, vielleicht ans Resultat. Also das Match gegen Vondrousova hätte wahrscheinlich verloren gehen können, weil ich glaube, Vondrousova hat die Art von Spiel, die Kalinskaya entnerven kann, einfach dadurch, dass sie sich so gut bewegt und wie sie den Ball verteilt. Und da hat Vondrousova ja auch eben auf den ersten Satz aufgeschlagen und ist dann wirklich böse, böse weggerutscht. Also da müssen wir mal hoffen, aber ich glaube, es sieht auch so aus, dass sie in Wimbledon wird spielen können. Ich glaube, das wäre an Vondrousova gegangen. Das Match gegen Sabalenka ist ein bisschen kurios. Sabalenka ist ja eine, die eigentlich nie aufgibt und da ja auch irgendwie so ein bisschen stolz drauf ist. Und da, glaube ich, hätte Kalinskaya aber ganz gute Chancen gehabt, weil sie die Art von Spiel hat, die Sabalenka, glaube ich, auf dem Rasen nicht mag. Flach, hart, in die Ecken reinschicken, das ist, glaube ich, nichts, was Sabalenka so gerne hat auf dem Rasen. Und dann gegen Azarenka fand ich einen guten, souveränen Sieg. Da hat sie eben gezeigt, was sie auszeichnet. Das sind ja wirklich diese Bälle, die sie mit enormer Präzision verteilt auf die Linien, an die Linien ran, 10, 15, vielleicht mal höchstens 20 Zentimeter über der Netzkante. Und dann auch im Finale hat sie das sehr gut gemacht. Sie lag ja im dritten Satz mit 4-1 vorne und hatte dann eben die Matchbälle. Bei denen, finde ich, hat man es dann gesehen. Einer war sie quasi, oder hat sie selber nicht den Fehler, zwei hat Pegula gut aufgeschlagen, drei kam dann der Fehler, aber es waren eben auch Fehler, wo sie das Risiko weitergegangen ist und Risiko zahlt sich halt nicht immer aus. Also ich würde sagen, es war eine gute Woche, ein bisschen glückliches Resultat, aber gut gespielt von ihr.
Das mit dem Risiko, ne, ist ja auch immer so eine Sache. Entweder du gibst das Risiko ein, scheiterst daran, also scheiter in Anführungsprechen, hinterher sagt man dir, hättest du mal ein bisschen reingespielt. Wenn du nur reinspielst und die Matchbälle dann vergibst, dann wird dir gesagt, warum hast du nicht vorher die ganze Zeit so gespielt? Hinterher weiß man es dann auch immer besser, ne?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch immer eine Frage der Technik und der Einstellung. Viele sind heute eher auf einen Sicherheitstennis sicherlich trainiert worden. Das ist jetzt bei ihr nicht der Fall und ich glaube, es ist jetzt auch nicht so ihre Einstellung. Aber es wird wahrscheinlich immer dazu führen, dass sie eher Hop- und Top-Resultate hat.
Wollen wir die Herzchen noch gerade fliegen lassen?
Für?
Anna Kalinskaya hatte verkündet, beziehungsweise Jannik Sinner hatte verkündet, dass wäre er in Halle im Halbfinale ausgeschieden, er noch nach Berlin rübergegangen wäre, um seiner Freundin beim Finale zuzuschauen.
Ja, ich habe mich schon jetzt, wo du das sagtest, schnell geguckt, ist Badosa hier im Turnier gewesen? Nein, ist sie nicht. Habe ich irgendwas anderes verpasst? Ja, ist doch schön, oder?
Ist doch schön, ja. Das, Anna Kalinskaya hat hier das Finale erreicht und hat hier Klampknegen gegen Jessica Pegula verloren. Über Viktoria Azarenka sollten wir trotzdem mal sprechen. Viktoria Azarenka hatte hier den Eindruck vermittelt, dass sie die ist, die sich am wohlsten hier in Berlin gefühlt hat. Erste Runde gegen Maria Sakkari 6-4, 6-2. Zweite Runde dann etwas überraschend gegen Zeynep Sönmez gewonnen mit 6-3, 6-3. Und dann im Viertelfinale profitierte sie von der Aufgabe von Jelena Rybakina beim Stand von 3-1. Rybakina hatte sich immer wieder in die Seite gefasst und hatte hinterher wohl Bauchmuskelprobleme als Verletzungsgrund angegeben und sie stand jetzt im Halbfinale, hat dort nach gutem zweiten Satz dann in drei Sätzen verloren gegen Anna Kalinskaya. Azarenka nach wie vor eine Spielerin, die durchaus immer wieder für gute Tage sorgen kann und die auch immer noch so Achtelfinale, Viertelfinale, glaube ich, auch bei solchen Grand Slams erreichen kann. Für die ganz großen Ziele scheint es nicht mehr zu reichen, aber sie hat letzte Woche sehr viele Herzen von Fans erobert, weil sie gerade nach dem Match gegen Rybakina dann noch mit ihrem Sohn und zwei Zuschauerinnen und Zuschauern dann noch einen Spaßdoppel gespielt hat, um die Leute zu unterhalten, weil die gerade zu wenig Tennis gesehen hatten.
Ja, und sie ist die Nummer 10 im Race. Mhm. Also schlecht ist das nicht. Ich würde dir allerdings zustimmen, der große Titel, der scheint doch irgendwie in der Vergangenheit zu liegen. Und man muss sagen, so viele hat sie jetzt auch in den letzten 8 bis 10 Jahren nicht gewonnen. Sie ist ja eine, die auf dem Rasen eigentlich nie so gut zurechtgekommen ist. Sie hat irgendwie so diesen Djokovic-Sprung nicht geschafft und sie hatte eine etwas ähnliche Spielanlage wie Djokovic und der hat sich da dann eben etablieren können auf dem Rasen als ja einer der besten Rasenspieler aller Zeiten. Das ist ihr nie gelungen und ich würde es jetzt auch nicht erwarten, weil ich glaube, man sie eben schon vom Platz schießen kann, wie das jetzt hier durch Kalinskaya passiert ist, einfach durch offensive, straightes Tennis. Das glaube ich, kann Azarenka dann immer noch zum Verhängnis werden auf dem Rasen. Aber insgesamt muss man sagen, ist sie natürlich eine, die konstant Leistungen bringt und 10 im Race. Ich glaube, am Ende des Jahres wird es wahrscheinlich eher 15 oder so. Trotzdem ist eine beeindruckende Geschichte.
Viktoria Azarenka im Halbfinale, genauso wie Coco Gauff, die war auch im Halbfinale, hat dort gegen Jessica Pegula 5-7, 6-7 verloren. Das Match wurde zwischendurch vom Regen unterbrochen. Am Ende waren es dann im Tiebreak des zweiten Satzes nur noch 5 Punkte, die gespielt worden sind am Sonntag, als das Finale dann auch noch gespielt worden ist. Coco Gauff hat allerdings den besten Satz dieses Turniers gespielt und der war gegen Ons Jabeur. Der erste Satz des Viertelfinals, 7-6 ging der aus. Ons Jabeur musste nach dem ersten Satz aufgeben, weil sie sich nicht wohl fühlte. Ihr Blutdruck wurde gemessen, Fieber wurde gemessen etc. Sie hat sich nicht wohlgefühlt, war anscheinend krank. Aber dieser erste Satz Coco Gauff gegen Ons Jabeur, der hat extrem viel Lust auf mehr gemacht, weil wenn die beiden sich nochmal in Wimbledon gegenüberstehen sollten, ich glaube, das wäre ein Highlight.
Ja, und das hatten wir gerade auch beim French Open, ne?
Genau.
Und Jabeur für mich schon in der ersten Riege der Wimbledon-Favoritinnen, wäre allerdings sehr interessiert, wie das ausgehen würde. Ich glaube, Gauff liegt ihr als Matchup nicht so sehr, weil die einfach extrem stabil ist, weil sie nervenstark ist, weil sie nicht so hohe Hochs hat wie Jabeur, aber auch bei weitem nicht so tiefe Tiefs wie Jabeur in ihrem Spiel haben kann. Also das wäre ich auf jeden Fall sehr interessiert zu sehen in Wimbledon. Und man muss sagen, der erste Aufschlag kommt hier dann natürlich schon oder ist einfach beeindruckend gut auf dem Rasen, weil er sehr schwer zu retournieren ist. Und das hat man in Matches von Gauff gesehen. Pegula hat halt das gemacht, was man gegen Gauff macht, wenn man es denn kann, eben in die Vorhand flach hinein. Das können aber gar nicht so viele. Und ich würde dir zustimmen. Das war der beste Satz. Und wie gesagt, Jabeur für mich, erste Riga an Favoritinnen, Gauff dann vielleicht in der zweiten oder so.
Eine Spielerin, auf die wir meiner Meinung nach achten müssen, die du heute auch schon genannt hast, ist Linda Noskova. Die hat zwar in der zweiten Runde gegen Ons Jabeur verloren, in einem wirklich auch guten Match mit 7-6, 3-6, 4-6, aber ich habe ihr Match gegen Angelique Kerber in der ersten Runde gesehen. 7-6, 2-6, 6-4 am Ende für Noskova. 48 Winner haben die beiden gespielt und es war ein insgesamt Match auf sehr hohem Niveau. Kerber wirkte hinterher gar nicht so frustriert, gar nicht so traurig, dass sie hier in der ersten Runde ausgeschieden ist, hat gesagt, eigentlich habe ich ganz gut gespielt, das war ein richtig, richtig gutes Match und sollte Linda Noskova ihre Fehlerquote gering halten, während Wimbledon, glaube ich, ist sie eine gefährliche Gegnerin für viele Spielerinnen.
Ja, wahrscheinlich in diesem Jahr noch gefährlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie in den nächsten Jahren irgendwann mal weit bis sehr weit in Wimbledon kommen wird. Ich wollte gerade noch nachgucken, wie viele Matches sie in ihrer Karriere auf Rasen hat. Es dürften nicht mehr als 10 sein. Von daher.
Ich guck nach, während du sprichst.
Ja, Wimbledon geht häufig an Spieler und Spielerinnen, die Erfahrung auf dem Rasen haben. Darum hat es ja auch bei Kerber ein bisschen gedauert, bis sie dann wirklich sich da etablieren konnte. Nur wenn man mal als Spieler, Spielerin etabliert ist, dann ist es auch schwer, von da weggestoßen zu werden. Und ich denke, Noskova wird das irgendwann schaffen. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr schon passieren wird oder im nächsten. Ich glaube eher Richtung Ende der 20er Jahre, dass sie da dann eine wirkliche Chance hat, um den Titel mitzuspielen. Und ich würde zustimmen, es war ein gutes Match. Man sieht immer noch, was Kerber fehlt, ist der gefährliche erste Aufschlag, der damals ein Teil dessen war, dass sie den Wimbledon-Titel hat gewinnen können. Ich denke, denke auch, dass sie in Wimbledon nicht so früh rausgehen wird. Aber es gibt Matchups, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel liegen wie früher. Ich glaube, eine Noskova hätte sie zum Höhepunkt ihrer Karriere besiegt, einfach weil sie die Power hätte nehmen können von Noskova, das flache Spiel, und es hätte umdrehen können. Aber damals war der Aufschlag gut genug. Und egal, wie man auf dem Rasen gewinnt, und es gibt verschiedene Wege, und eins ist die Beinarbeit und die Fähigkeit in der Abwehr. Und das hat Kerber ja immer ausgezeichnet. Aber einen einigermaßen guten Aufschlag hat es immer in Wimbledon gebraucht. Und ich glaube, der fehlt dann doch.
Wir sollten immer daran erinnern, dass die, als sie Wimbledon gewonnen hat, 2018 mit Wim Fissette an ihrer Seite dort gearbeitet hat. Und Wim Fissette hat ihren Aufschlag nochmal komplett so ein bisschen auf links gedreht, hat auf jeden Fall das alles rausgeholt aus ihrem Aufschlag. Und der hat ihr damals extrem geholfen bei diesem Turnier in Wimbledon 2018. Angelique Kerber in der ersten Runde ausgeschieden. Das Turnier hat gewonnen Jessica Pegula.
Hast du denn geguckt, wie viel Noskova gespielt hat?
Achso, ja, 6 Matches hat sie gespielt in ihrer Karriere. Okay. Das hätte ich dann noch dazu sagen sollen. Ja, 6 Matches. Ja,
also das reicht normalerweise nicht. Es ist immer kurios, das zu sagen, aber Wimbledon ist wirklich das Turnier, glaube ich, an das man sich über die Zeit gewöhnen muss. Und daher würde ich hier eher ältere Spieler und Spielerinnen vorne sehen.
Ältere und erfahrene Spielerinnen waren eigentlich in Birmingham gesetzt, und zwar sehr hoch gesetzt. Jelena Ostapenko war an 1 gesetzt, ist in der ersten Runde raus gegen Elisabetta Cocciaretto. 3-6, 3-6, ein Ergebnis, womit ich niemals gerechnet hatte. Barbora Krejcikova war an 2 gesetzt, hat das Viertelfinale erreicht, dort gegen Anastasia Potapova verloren. Wir haben noch andere Spielerinnen, die früh ausgeschieden sind. Sorana Kirstea zum Beispiel, die an 3 gesetzt war. Elise Mertens, die an 5 gesetzt war, in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Katie Bolter in der ersten Runde rausgegangen, gegen Angelina Kalinina, allerdings musste sie aufgeben. Wer gewinnt dieses Turnier, was irgendwie komplett random verlaufen ist? Julia Putintseva im Finale gegen Ayla Tomljanovic. Julia Putintseva holt ihren 3. Titel in ihrer Karriere, wie alle anderen Titelträger in dieser Woche, ihr 1. Rasentitel, und sie gewinnt gegen Ayla Tomljanovic, die nach Verletzungen wieder zurückgekommen ist. Was für ein wildes Turnier.
Ja, und eine überraschende Siegerin, denn Putintseva hat in der Vergangenheit jetzt keine katastrophalen Resultate auf dem Rasen gehabt, aber auch nicht sonderlich viel große Erfolge oder beeindruckende Läufe auf dem Rasen gehabt. Und in der Theorie macht schon Sinn, warum ihr das liegen könnte. Die Beinarbeit ist halt einfach ein riesen Ding auf dem Rasen. Wer da sicher stehen kann, wer sich sicher in Angriffspositionen bringen kann, für den verlaufen Matches auf Rasen normalerweise gut. Aber mit ihrem eher topspin-lastigen Spiel ist sie trotzdem keine, bei der man das angenommen hätte. Was ich jetzt sagen würde, schon einen Unterschied gemacht hat. Sie hat gut serviert und hat normalerweise jetzt nicht so den gefährlichen Aufschlag, aber auch nicht einen so schwachen, wie man jetzt bei ihrer Körpergröße annehmen könnte. Und der kam flach und dadurch war er unangenehm. Und ich hatte das Gefühl, der hat auf dem Rasen dann schon so ein bisschen an Tempo dadurch gewonnen, dass er eben flach abgesprungen ist. Und ich glaube, dass beides kombiniert hat dann dazu geführt, und sicherlich auch, dass eben die wirklich guten Rasenspielerinnen eher früh rausgegangen sind.
Es war, wie gesagt, es war ein Turnier, was komplett, also für die Buchmacher beziehungsweise für die Wetter, das war es wahrscheinlich ein komplettes Horrorturnier. Aber Putintseva hat dieses Turnier gewonnen. Nach Siegen insgesamt über Clara Burel, dann Angelina Kalinina, dann Caroline Dolleheit, dann Elisabetta Cocciaretto und im Finale gegen Ayla Tomljanovic. Tomljanovic wissen wir, dass die gut auf Rasen spielen kann. Alle anderen Gegnerinnen, die Putintseva besiegt hat, die sind jetzt nicht so unbedingt die Rasenerfahrensten, aber Putintseva hat sich dort durchgesetzt, und Putintseva gewinnt irgendwie immer Turniere, wenn niemand, wirklich niemand mit ihr rechnet.
Ja, und es hätte ja auch anders laufen können. Sie hätte ja auch auf Katie Bolter in der zweiten Runde treffen können und dann in der 3. Runde auf Elise Mertens und dann zum Beispiel oben auf Buskova. Ich vermute, gegen alle 3 wäre irgendwo Schluss gewesen, aber hey, sie nimmt einen Rasentitel mit, ist ja gut für sie.
In Nürnberg und in Budapest hatte sie bislang 2 Titel geholt auf der WTA-Tour, und dieses ist ihr 3. Titel hier in Birmingham. Lass uns noch ein bisschen über Ayla Tomljanovic sprechen. Die hat nämlich quasi ihr Comeback hier gegeben und hat hier eine richtig gute Woche hingelegt. Anna Blinkova in der ersten Runde, dann Lin Zhu in 3 Sätzen, knappen 3 Sätzen, dann der wahrscheinlich ihr bester Sieg gegen Leyla Fernandes in 3 Sätzen und dann nochmal in 2 knappen Sätzen gegen Anastasia Potapova gewonnen, bevor sie gegen Julia Putintseva verlor. Wir wissen noch dieses eine Match gegen Emma Raducanu damals beim Turnier in Wimbledon, wo sie unter dem Flutlicht gespielt haben und Ayla Tomljanovic das gewonnen hat. Wir hoffen einfach, dass sie verletzungsfrei bleibt, oder?
Ja, und ihre Nerven behält, ne? Ja. Das ist immer das große Ding. Also das würde ich jetzt auch sagen. Sie hat ja hier auch auf den zweiten Satz gegen Putintseva aufgeschlagen, ist nicht gut ins Match hineingekommen. Also und eben hat drauf aufgeschlagen, hat ihn aber nicht gewonnen und eben ist nicht richtig ins Match hineingekommen. Wir kennen das leider von ihr, dass sie in wichtigen Matches schon Nerven zeigt. Klar, es gibt den berühmten Sieg gegen Serena Williams, aber darüber hinaus häufig dann doch an den Nerven gescheitert. Sie hat auf jeden Fall ein Rasenspiel. Sie hat eben auch diese sehr flachen oder nicht sehr, aber flachen, powervollen Schläge, die eben Gegnerinnen treiben können auf dem Rasen. Und von daher, wenn sie jetzt nicht Pech in der Auslosung hat, denn sie wird nicht gesetzt sein, dann denke ich, kann sie da auch durchaus wieder ein Achtel- oder ein Viertelfinale erreichen.
Zweimal Viertelfinale hat sie erreicht in Wimbledon, 2021 und 2022. Ich habe das Match gegen Emma Raducanu angesprochen. Das war damals im Achtelfinale 2021. Raducanu, damals schon der Hype, riesengroß. Das war noch 3 Monate, bevor sie dann die US Open gewonnen hat. 6-4, 3-0. Raducanu musste aufgeben. Dann gab es hinterher so ein bisschen Stress, weil Raducanu nicht zurückgekommen war von ihrem Medical Timeout. Dann hat sie gegen Ashleigh Barty ganz klar verloren. Gegen Ash Barty auf Rasen konnte man verlieren. Und dann hat sie 2022 gleich nochmal ein Viertelfinale hinterhergelegt, wo sie unter anderem gegen Barbora Krejcikova und Alizé Cornet gewonnen hat. Und dann im Viertelfinale nur ganz knapp Elena Rybakina unterlag. Wenn sie fit ist, ist sie eine ganz gefährliche Gegnerin auf Rasen. Du hast es gesagt, die Nerven müssen mitspielen. Aber wenn sie mitspielen und wenn sie fit ist, dann finde ich, ist das ein sehr interessanter Name, den wir am Freitag in unserer Auslosungsvorschau dann sicherlich auch nochmal anschauen müssen.
Ja, also man darf eben wirklich auf Wimbledon nicht gucken wie auf die anderen drei Grand-Slam-Turniere, wo es einen längeren Vorlauf gibt, wo es etablierte Namen gibt, wo es Spieler und Spielerinnen gibt, denen die Belege sehr gut liegen. Es gibt es in Wimbledon auch, aber eben, Tomljanovic ist ein gutes Beispiel dafür. Mit Erfahrung läuft es häufig sehr gut in Wimbledon und da kommen dann auch mal Spieler und Spielerinnen weit, die das auf anderen Belegen so wahrscheinlich nicht schaffen würden. Und auf der anderen Seite, jene, die in der Weltspitze stehen, setzen sich da dann eben nicht so konstant durch, wie es auf Hardcourt oder zum Beispiel auf Sand der Fall ist.
Also, Ajla Tomljanovic hier mit einem wirklich guten Turnier das Finale erreicht. Das Turnier hat Julia Putintseva am Ende gewonnen. Ganz zum Ende dieses Damenteils müssen wir noch auf Gabledon hinweisen. In Gaiba findet in Italien immer ein WTA Challenger statt und das einzige Turnier unterhalb des WTA-Levels, das auf Rasen ausgetragen wird. Eigentlich war Tatjana Maria hier an 1 gesetzt, hat allerdings noch kurz vorher rausgezogen. Das ist immer so ein Turnier, wo dann die zweite Garde der Spielerinnen dann antreten wird und wo man eigentlich immer erstens gutes Rasentennis sieht und zweitens vielleicht auch eine Spielerin, die überraschen könnte in Wimbledon. Alicia Parks hat das Turnier gewonnen. Im Finale gegen Bernarda Parra, hatte vorher unter anderem gegen Robin Montgomery gewonnen, die in den letzten Wochen auch nicht schlecht gespielt hat und ist hier durchgekommen als Qualifikantin und wird wahrscheinlich, ich meine, sie muss noch in die Qualifikation auch in Wimbledon, aber für Alicia Parks auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Titel dann auch.
Und auch zwei Rasenprototypen. Also eine Spielerin, die wirklich gut aufschlagen kann und explosives Tennis spielt und die andere, die sich in Form von Parra wirklich gut bewegt, flache Schläge hat, gut kontern kann. Also wir sehen da ja immer fast ein bisschen so eine purere Art von Tennis, das sich durchsetzt in Wimbledon.
Alicia Parks muss auf jeden Fall in die Quali. Sie ist aus den Top 150 knapp rausgefallen und ist jetzt wieder unter den Top 125 in der Welt nach ihrem Turniersieg in Italien, in Gaiba. Lass uns jetzt nochmal einmal gerade drüber sprechen, weil wir heute keinen News-Teil haben, über die Spielerinnen, die abgesagt haben für Olympia, weil da gibt es jetzt so die ganzen Nominierungen und Madison Keys ist unter anderem dabei, die nicht mit bei Olympia dabei ist. Emma Raducanu hat abgesagt, Ludmila Samsonova, Elise Mertens hat abgesagt, Arina Sabalenka wird nicht dabei sein. Bei den Russinnen fehlen einige Spielerinnen. Da sind schon einige dabei, die jetzt wirklich abgesagt haben und dafür sorgen, dass es ein Turnier wird, was vielleicht dann doch die ein oder andere Überraschung bekommen wird.
Ja, und wir haben in der Vergangenheit schon häufig drüber gesprochen. Nicht für alle hat Olympia die höchste Priorität im Tennis. Es gibt ja quasi vier große Wettbewerbe jedes Jahr. Und für manche ist es trotzdem das größte oder ähnlich groß wie Grand Slams. Für andere ist das nicht unbedingt der Fall. Ich muss sagen, von allen, die rausgezogen haben, hat mich am meisten jetzt Ange Jabeur überrascht. Mhm. Bei der hätte ich gedacht, naja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um nochmal einen großen Erfolg in ihrer Karriere zu holen. Polen hat jetzt rausgezogen, hat gesagt, muss ihren Körper ein bisschen schonen. Ich denke, bei manchen hat schon mitgespielt, dass Iga Świątek so dominant ist und manche werden sich denken, naja, dann stelle ich nochmal mein ganzes Spiel vor den US Open um und dann reise ich da irgendwie an und dann habe ich das Pech und treffe in der dritten Runde auf Świątek, hätte ich mir auch schenken können. Vor allem, wenn sie keine guten Doppelpartner, Partnerinnen haben, wie es jetzt bei Jabeur zum Beispiel nicht der Fall ist. Und auf der anderen Seite jemand wie Sabalenka guckt da, glaube ich, drauf und sagt sich, ich bin aus meiner eigenen Sicht die Favoritin auf die US Open und ich werde doch jetzt nicht irgendwie meine Chance, die US Open zu gewinnen, unterbrechen, um dann auf Sand irgendwie am Ende im Viertelfinale auszuscheiden und da mir irgendwie mein ganzes Selbstvertrauen zu ruinieren. Also ich denke, so guckt sie auf die ganze Sache drauf.
Die Spielerinnen aus den Top 35, die jetzt gerade abgesagt haben, zu diesem Zeitpunkt, während wir aufnehmen, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Madison Keys, Daria Kasatkina, Ludmila Samsonova, Anna Kalinskaya, Anastasia Pavlyuchenkova und Elise Mertens, Anastasia Potapova, auch abgesagt. Bei den Russinnen und Belarusinnen kann ich sogar nachvollziehen, die werden nur unter Individual Neutral Athletes geführt, also werden auch nicht ihre Farben vertreten und vielleicht ist das der einen oder anderen dann auch wichtig. Auf jeden Fall sind diese Spielerinnen momentan nicht dabei. Eine Geschichte würde ich noch gerne besprechen für die USA. Die USA haben ihre Doppel und ihre Einzel nominiert. Und im Doppel ist Desiree Krawczyk nominiert worden, allerdings nicht die beste Spielerin im Doppel in den USA. Nicole Medica-Martinez, die in der Weltrangliste die höchstplatzierte US-Amerikanerin ist. Die hat hinterher dann gesagt, ja, ich wäre gerne nach Paris gefahren, aber ich bin nicht nominiert worden. Desiree Krawczyk spielt in Paris im Doppel mit Danielle Collins. Und das hat schon so für die eine oder andere Augenbraue hoch gesorgt. Immer die Amerikaner mit dem Doppel. Damals Rajiv Ram auch.
Ja, was war das? Davis Cup, ne?
Davis Cup war das, ja.
Ja, also eben am Ende, und das wissen wir ja hier auch aus Deutschland, entscheidet dann Verband mit Nationalen Olympischen Komitee. Also es ist nicht einfach ein automatisches, ich könnte und deswegen werde ich teilnehmen, sondern die Verbände und damit dann auch teilweise die Spieler und Spielerinnen sind dran beteiligt. Und ich gehe davon aus, dass das Collins Entscheidung am Ende mit war, mit wem sie das Doppelturnier wird bestreiten wollen. Und ich denke, dass das so gelaufen ist, auch wenn das jetzt nicht direkt so ausgesprochen wird.
Also, die Absagen für die Olympischen Spiele häufen sich und wir werden jetzt gleich bei den Herren dann auch nochmal darüber sprechen, welche Spieler dann abgesagt haben für Olympia und wir müssen dann natürlich dann auch gleich noch über Andy Murray sprechen, weil da gibt es nämlich verwirrende Berichte rund um seinen Wimbledon-Auftritt und wir sprechen natürlich jetzt gleich über Halle und über den Queen's Club und das wäre alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Halle und London, das sind die beiden Austragungsorte dieser Woche und das sind natürlich die beiden Höhepunkte der Vorbereitungswoche auf Rasen. Und ich habe heute noch auf tennis.com einen Artikel darüber gelesen, warum Halle London so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, was die großen Namen angeht. Jetzt darf sich der Queens Club, nicht darüber beschweren, dass Carlos Alcaraz da war und Alex de Minaur an zwei gesetzt, aber die größeren Namen, das muss man schon sagen, waren in dieser Woche in Halle. Es geht um die wirklich großen Steuern, die jeder Spieler dann zu zahlen hat, wenn er in England gutes Geld verdient. Und das ist wohl einer der Gründe, warum die Spieler dann sagen, dann gehe ich lieber nach Deutschland als nach England.
Ja, und die Bedingungen in Halle dürften eigentlich denen in Wimbledon auch ein bisschen ähnlicher sein. Also ich kann mir vorstellen, die Kohle zählt für einige und die Diskussion gibt es ja auch schon länger, ob und wie das einen Unterschied machen wird. Aber ich glaube, für einen Teil der Spieler geht es am Ende dann doch auch um die Vorbereitung oder um die Bedingungen. Und das kann ich mir vorstellen, macht dann zum Beispiel bei einem Sinner einen Unterschied. Und Halle ist ja auch geschickt über die Jahre dran gewesen, bestimmte Spieler immer mit Verträgen an sich zu binden. Und daher wäre ich jetzt mal nicht überrascht, wenn wir Sinner noch ein paar Jährchen in Halle sehen würden. Der kam ja auch ganz gut an und kann mir vorstellen, ist ein Typ, mit dem sich viele da in Ostwestfalen identifizieren können.
Wir aus Westfalen können uns mit Leuten wie Sinner immer identifizieren. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So. Die Terra Wortmann Open hat nämlich Yannick Sinner gewonnen. Zum ersten Mal war er dabei und zum ersten Mal hat er dieses Turnier dann auch gewonnen. Es ist sein erster Rasentitel. 7-6 im Finale gegen Hubert Hurkacz. 10-8 der erste Tiebreak, 7-2 der zweite Tiebreak. Und Sinner hatte schon vorher einige Tiebreaks dann gewonnen. Er hatte seine ersten drei Tiebreaks verloren gegen Talon Griekspoor, gegen Fabian Marojan und gegen Jan-Lennard Struff. Danach hat er aber keinen Tiebreak mehr verloren. Hat am Ende, wie gesagt, Talon Griekspoor, Fabian Marojan, Jan-Lennard Struff und Zhang Zhizhen besiegt, bevor er im Finale gegen Hubert Hurkacz gewann. Und man kann sagen, wir müssen Yannick Sinner nicht aus der ersten Reihe der Favoriten streichen für Wimbledon.
Nee, also wahrscheinlich besteht sie auch nur aus 2,5 Spielern. Aus ihm, aus Alcaraz und wenn Djokovic antritt, das müssen wir mal gucken, ob der am Ende dabei ist. Der Rest für mich ist es ein ziemlich offener Wettbewerb. Da kommen wir dann gleich noch zu ein paar, die in der zweiten und in der dritten Reihe stehen. Aber Sinner hat jetzt einfach über die letzten 52 Wochen unterstrichen, dass er ein Top-2-Spieler in der Welt ist. Und ich finde, so ist er ja auch aufgetreten. Das hat ein bisschen gedauert, bis er ins Turnier gekommen ist. Da war zum Beispiel eine enge Geschichte wie gegen Struff dabei, wo er auch nicht super effizient gespielt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es drauf ankam, hat er es dann doch souverän gemacht. Und darauf hat er ja so ein bisschen seine Dominanz, vor allem im letzten Dreivierteljahr, aufgebaut. Dieses, wenn es wirklich eng ist, dann hole ich mir die Punkte. Und ich fand das sehr beeindruckend. Er war ja letztes Jahr schon im Halbfinale von Wimbledon, hat im Jahr davor gegen Alcaraz das, glaube ich, Drittrundenmatch gewonnen und hatte dann ja die 2-0-Satzführung gegen Djokovic. Also der ist schon gut auf dem Rasen, auch wenn man ihn nicht so auf dem Schirm hat, weil er da noch nicht im Finale stand oder weil er noch keinen Titel vorher gewonnen hatte. Aber für mich, mit dem, wie er im Moment spielt, ist er ja wirklich in den Top 2 in Wimbledon, was die Favoritenstellung angeht.
Vor allen Dingen, wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, sein Aufschlag hat sich verbessert und der Aufschlag ist ja auf Rasen nicht unbedingt ein B-Produkt.
Der ist extrem gefährlich. Dann natürlich seine sichere Art, Tennis zu spielen, die er trotzdem den Gegner dadurch unter Druck setzt, dass er flach und hart spielt. Und ja, er hat schon ein ziemlich gutes Spiel für den Rasen. Ich glaube, es gibt Spieler, die ihn werden schlagen können. Also ich meine, wenn Hurkacz nervenstärker gewesen wäre, hätte er das zum Beispiel heute auch schaffen können. Ein Alcaraz kann ihn schlagen, aber bei vielen anderen bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich eine Chance hätten gegen Sinner, gerade im Best of Five.
Struff hatte seine Chance im Match gegen Sinner im Viertelfinale. 7-3 ging der Tiebreak des dritten Satzes an Yannick Sinner. Das ist mal wieder so ein typisches in Anführungsstrichen Struff-Match gewesen. Er hatte seine Chance, er war ganz nah dran, konnte es am Ende nicht nach Hause bringen, beziehungsweise Sinner hat natürlich dann in den Big Points wirklich richtig gut gespielt und war dann auch gegen Zhang Zhizhen und gegen Hubert Hurkacz, ich möchte nicht sagen ungefährdet, aber ich habe gegen Hubert Hurkacz im Finale habe ich nicht das Gefühl gehabt, das ist wirklich sehr eng. Es war ein sehr enger Tiebreak im ersten Satz, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, Hubert Hurkacz könnte das gewinnen.
Naja, also ich hätte es mir schon irgendwie vorstellen können, aber Sinner war sicherlich die ganze Zeit in der Pole Position. Also so, dass man jetzt nicht direkt in Schwitzen kommen würde als Sinner-Fan. Also es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, wie das gegen ihn gelaufen wäre, aber selbst dann hätte ich ihn jetzt hier nicht aus dieser Top-2-Stellung für Wimbledon rausgenommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch auf das Match gegen Struff guckt, ja, das ist eng gewesen. Auf der anderen Seite, was hat er 15 Breakchancen oder so sich erarbeitet gegen Struff auf Rasen? Das ist dann natürlich auch wieder sehr beeindruckend. Und das ist ja eigentlich etwas, was dann langfristig eher ein Indikator ist, wie es auf dem Rasen läuft. Nämlich, wenn man der Chance ist, wirklich relativ dauerhaft gegen gute Gegner sich Breakbälle oder Return-Punkte zu erarbeiten und das ist ihm auch gegen Hurkacz gelungen, ist das halt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und Sinner hat seinen Erfolg gerade am Anfang seiner Karriere ja auf seinem überragenden Return-Spiel aufgebaut und man kann sagen, das ist schon ziemlich gut da auf dem Rasen und das wird auf jeden Fall in Wimbledon einen Unterschied machen.
Yannick Sinner gewinnt also diesen Titel in Halle. Im Finale hat er gegen Hubert Hurkacz gewonnen. Hubert Hurkacz, wir wissen, dass er traditionell bei Grand Slams nicht so richtig gut ist. Er hatte einen großen Ausreißer mit dem Halbfinale in Wimbledon vor wenigen Jahren, als er dann auch noch die Karriere von Roger Federer faktisch nebenher noch beendete mit seinem Dreisatzsieg. Er hat sich aber hier wirklich mit seinem exzellenten Aufschlag, darf ich sagen, durchgeballert gegen Flavio Cobolli, James Duckworth, Marcus Giron und gegen Alexander Zverev. Jeweils einen Tiebreak gespielt, weil das gehört zu Hubert Hurkacz Matches sowieso dazu. Und dieser Aufschlag war so extrem stabil. Das Halbfinale gegen Alexander Zverev war, das war eine Schau, was den Aufschlag anging.
Ja, und er, würde ich sagen, ist schon in der zweiten Reihe an Wimbledon-Favoriten. Also ich sehe ihm eigentlich eine Nase vor, jemand wie Zverev. Klar, Zverev hat die bessere Grand-Slam-Karriere, ohne Frage, bisher hingelegt. Aber Hurkacz, kann ich mir vorstellen, wird uns irgendwann den Berrettini hinlegen und das Finale erreichen. Einfach, weil er, und das hat er jetzt mehrfach in den letzten Monaten bewiesen, Turniere haben kann, wo er sich wirklich einfach dauerhaft durchserviert. Wir denken an den Titel in Peking zum Beispiel im Herbst letzten Jahres, wo ihm das auch über knapp 2 Wochen gelungen ist. Und im Moment ist er in einer guten Aufschlagsphase und ist wahrscheinlich immer ein bisschen etwas, was man nicht planen kann, wie gut der Aufschlag kommt. Aber wenn er ähnlich gut in Wimbledon kommt, dann glaube ich, wird's schwer werden für viele, ihn zu schlagen. Und ich finde schon eben interessant, welch unterschiedliche Gegner er besiegt hat. Cobolli würde man erwarten, dass er den auf dem Rasen schlägt. Duckworth ist ein unangenehmer, durchaus rasenaffiner Spieler.
Ja, und hat eine gute Woche in Stuttgart vorher auch, ne?
Genau, Giron ist jemand, der sich fantastisch auf dem Rasen bewegt, deswegen auch jemand wie Berrettini und wie Rublev hier besiegt hat. Zverev ist ein Top-10-Spieler, wenn wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf dem Rasen, und gegen Sinner hat er zumindest mitgehalten und hat sich jetzt hier nicht irgendwie vorführen lassen.
Hubert Hurkacz hat halt immer 2 Probleme in seinem Spiel. Erstens der Return und zweitens die Rallyes, die er selten, gerade die längeren Rallyes, die er selten gewinnt. Das dritte könnte man noch sagen, das ist das Nervenkostüm, dass er immer auf einen Spieler trifft, wo er so ein kleines bisschen entweder nicht fokussiert ist oder wo er so ein bisschen die Nerven verliert und wo er sich dann nicht mehr auf seinen Aufschlag stützen kann. Weil wenn er sich auf seinen Aufschlag nicht stützen kann, und das muss man einfach dann auch nochmal dazu sagen, ist Hurkacz kein Top-10-Spieler. Also jedenfalls nicht in meinen Augen.
Naja, er hat ein ähnliches Thema wie einige andere aus seiner Generation. Am Ende des Tages ist er ein passiver Spieler. Er, trotz seiner Körpergröße wartet er darauf, was der Gegner macht, und er kann ja viele recht gut auskontern, aber wenn er auf der Vorhand erwischt wird, dauerhaft, dann passieren ihm da die Fehler, weil es kein offensiver Schlag ist. Er kann zum Beispiel die Geschwindigkeit nutzen, und das hat man gesehen, wenn die Returns dann gut und flach in seine Vorhand reinkommen, dann kann er auch schnell den Punch setzen und den nächsten Punkt gewinnen, aber er ist eben von seiner Mentalität, von seiner Einstellung her, ist er wahrscheinlich irgendwie so ein 90% Zverev. Und Zverev hat ja auch einen überragenden Aufschlag, und der ist natürlich auch ein Faktor, dass er so weit oben in der Weltrangliste ist, und Ähnliches kann man über Hurkacz sagen. Ja, er ist so ein bisschen der, ja, eben 80-90% Zverev, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es in Wimbledon mal für einen großen Lauf irgendwann reichen kann.
Ja, Zverev Light ging mir auch nicht so richtig gut über die Lippen, was ich eben noch sagen wollte, aber ich habe ähnlich gedacht wie du hier in dieser Form. Hubert Hurkacz, also hier im Finale, im Halbfinale hat er gegen Alexander Zverev gewonnen. Alexander Zverev hatte eine durchaus bunte Woche hier. Erste Runde gegen Oscar Otte, der als Qualifikant hier ins Turnier reingekommen war. Otte, der auf Rasen sehr, sehr gerne spielt, hatte den ersten Satz noch mit 7-6 gewonnen. Danach setzte sich aber dann das stetere Spiel von Zverev durch, 6-7, 6-3, 6-4. In der zweiten Runde gab es Aufregung, weil Alexander Zverevs Match wurde parallel zu dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft, der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn angesetzt. Die erste Halbzeit konnte er noch gucken. In der zweiten Halbzeit spielte er vor halbvollem Haus gegen Lorenzo Sonego, gewann mit 6-4 und 7-6, konnte im zweiten Satz dann auch noch das 2-0 bejubeln. Da gab es ein paar schöne Szenen. Dann hat er sich gegen Arthur Fies durchgekämpft, 6-7, 6-3, 6-4, um dann gegen Hubert Hurkacz zu verlieren. Aber was ich in dieser Woche nicht erstaunlich fand, sondern was ich bemerkenswert fand, war, man hat ihm angesehen, wie viel ihm eigentlich dieser Titel bedeuten würde in Halle. Er hat extrem viel reingelegt in dieses Turnier, er hat extrem viel in diese Matches reingelegt und hat insgesamt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern einen guten Eindruck hinterlassen, würde ich sagen. Die Niederlage gegen Hurkacz war knapp, sie kann passieren, aber insgesamt würde ich sagen, das war eine erfolgreiche Woche für Zverev.
Ja, also ich glaube, er würde es nur als Erfolg beschreiben, wenn er es gewonnen hätte.
Genau, deswegen bin ich nicht Top-5-Spieler, sondern er.
Ja, und ich glaube, es hat jetzt auch kein Zeichen gesetzt, dass er in Wimbledon auf einmal aufgestiegen ist in die Favoritenriege. Also für mich ist er auf Rasen immer noch jemand, der von verschiedenen Typen von Spielern besiegt werden kann. Also klar, sowieso von der absoluten Spitze. Ich würde Alcaraz und Sinner und auch Djokovic im direkten Duell vorne sehen. Ich würde aber eben auch Surfbots wie Hurkacz im direkten Duell vorne sehen, genau wie ein Berrettini. Ich glaube, die sind beide besser auf dem Rasen. Und er ist immer noch, und das kann ich mir vorstellen, dass es auch passieren kann, dieses Wimbledon, gegen so richtig gute Rasenspieler aus der vierten, fünften Reihe angreifbar. Also so ein Giron kann ich mir vorstellen, ein Draper. Wir haben in den letzten Jahren Spieler gesehen, die ihn da in den ersten zwei, drei Runden im Gegensatz zu den French Open dann wirklich nicht nur an den Rande der Niederlage, sondern zur Niederlage gebracht haben. Und ich glaube, dass das auch tief in ihm drin ist, dass er am Ende des Tages kein exzellenter Rasenspieler ist im Vergleich zum Sand zum Beispiel. Das liegt dem, wie er Tennis spielt, mehr. Und von daher glaube, es hat jetzt für ihn, also es mag nach außen eine erfolgreiche Woche gewesen sein, aber ich glaube, es hat jetzt nicht seinen Blick auf den Rasen an sich verändert.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und trotzdem glaube ich, dass es eine erfolgreiche Woche für ihn war. Ich sehe ihn auch nicht in der allerersten Favoritenreihe für Wimbledon. Ich glaube, dafür ist er dann auch zu wenig auf diesem Trip, ich muss den Punkt jetzt unbedingt machen, sondern was du gesagt hast, auch er ist ja ein eher etwas passiver Spieler und da sehe ich ihn noch und ich glaube, dass er dann zu wenig aktiv ist, um dann auf Rasen wirklich ganz, ganz weit zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass er da in irgendeiner Weise mal, vielleicht mal ein Halbfinale, aber mehr als ein Halbfinale, glaube ich, ist nicht drin für jemanden wie Zverev. Aber ich fand diese Woche insgesamt in seiner Außendarstellung und dem, was er auf dem Platz gemacht hat, fand ich für ihn ein Erfolg. Und er ist ja dann auch noch an Halle ein paar Jahre gebunden. Stuttgart freut sich nicht so richtig momentan, weil da hat er jetzt die letzten zwei Jahre abgesagt, dadurch, dass er immer weit gekommen ist bei den French Open. Aber hier in Halle hat er einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Über Jan-Lennard Struff lass uns auch nochmal gerade sprechen. Gegen Luciano Darderi in der ersten Runde hat er 10 Matchbälle gebraucht. 6-7, 7-5, 7-6, 12-10 im Tiebreak des dritten Satzes. Jan-Lennard Struff, ich glaube, das war das 10. Match in diesem Jahr, was im Tiebreak des dritten Satzes beendet worden ist. Dann ging Stefanos Tsitsipas, eine exzellente Aufschlagsleistung von Jan-Lennard Struff, 6-4, 6-4. Und dann hat er nur ganz knapp gegen Jannik Sinner verloren. Er hätte hier das Finale gebraucht, um dann gesetzt zu sein in Wimbledon. Das hat er nicht geschafft. Er wird ungesetzt sein. Aber ich glaube, er ist ein Spieler, den wenige gesetzte Spieler als Gegner haben wollen in der ersten oder zweiten Runde.
Ja, vielleicht erleidet er auch das Kohlschreiber-Schicksal.
Ja, davon gehe ich aus. Carlos Alcaraz, erste Runde.
Ja, oder Sinner oder so. Mhm. Und dann ist Schluss. Ja, ich meine, er hat ja gute Leistungen auch schon in Wimbledon gebracht, keine Frage. Und er ist wahrscheinlich ein Top 20, Top 25 Spieler auf dem Rasen. Aber, und das werden wir dann eben auch bei der Vorschau-Sendung sehen, viel in Wimbledon hängt dann halt auch schon ein bisschen von der Auslosung ab. Und es gibt manche, die manövrieren sich da einfach so durch. Wir denken an den wirklich ja schon fast legendären Lauf von Alcaraz im letzten Jahr, wo er einen Topspieler nach dem anderen rausgenommen hat. Aber häufig ist im Wimbledon auch so, dass es ein, zwei Viertel gibt, die dann gut gelaufen sind für diejenigen, die normalerweise nicht so die Rasenexperten sind. Und dann tummeln sich all die Experten in einem Viertel. Und von daher, ich glaube, da wird ganz viel davon abhängen, wie verläuft die Auslosung.
Ja, definitiv. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass ihn jetzt das Kohlschreiber-Schicksal erleidet und er in der ersten Runde dann wieder auf einen der Top-Gesetzten treffen wird. Und trotzdem war diese Woche auch für Jan-Lennard Struff bunt, das möchte ich auch so sagen. Diese erste Runde gegen Luciano Darderi war wirklich, naja, Heidewitzka, Herr Kapitän. Haben wir noch jemanden, über den wir sprechen müssen?
Ja, Zhang sollten wir einmal.
Ja, Zhang Zhizhen hat hier das Halbfinale erreicht. Er ist ja auch jemand, der über den Aufschlag kommt und er hat hier nervenstark in der zweiten Runde Daniil Medvedev besiegt. Mit 7-6 im dritten Satz, 6-3, 2-6, 7-6. Danach gegen Chris Eubanks auch in drei Sätzen gewonnen. Er hat diese Leute besiegt, die einem nicht so richtig viel Rhythmus geben. Und trotzdem ist er dabei geblieben und hat am Ende hier das durchgezogen. Erste Runde auch gegen Sebastian Ofner gewonnen, dann gegen Jannik Sinner, relativ knapp nur ausgeschieden. Auch für Zhang Zhizhen eine sehr erfolgreiche Woche.
Ja, und bestimmt auch jemand, der mal Erfolge, auch größere Erfolge auf dem Rasen haben wird, ist ja jemand, der offensiv spielt, auch wenn ich ihn in der Offensive nicht mal 100% überzeugend finde, er für mich so ein bisschen die letzte Fähigkeit hat, Bälle zu wenden, aber es ist zumindest offensiv in der Einstellung und es ist explosiv und es lässt sich ja auch alles gut anschauen und gerade der nervenstarke Sieg gegen Medvedev, der war beeindruckend. Medvedev jetzt auch nicht super Rasen Experte, aber das ist halt so eine 50-50-Partie am Ende gewesen, die dann Zhang für sich gezogen hat. Ich meine, dass Eubank schon aufs Match aufgeschlagen hat, auch das hat er für sich gezogen. Und von sowas hängt dann ja Rasentennis am Ende häufig ab, dass man diese ganz engen Situationen für sich entscheidet. Und das ist ihm hier zweimal gelungen in dieser Woche. Und von daher, das würde ich sagen, war für ihn auf jeden Fall schon mal ein Erfolg.
Zhang Zhizhen also hier im Halbfinale. Das war das Turnier in Halle, das Jannik Sinner gewonnen hat. Das Turnier in London im Queen's Club. Müsste das nicht eigentlich irgendwann King's Club umbenannt werden?
Ach, spricht man das so aus?
Ja, Queen und dann Apostroph S.
Ah, okay. Ah, okay. Ja, nee, ich glaube, das heißt so wegen der Queen's Road daneben, hätte ich jetzt
mal
gedacht.
Ah, das könnte auch sein.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste sein gewesen. Ich bin ja auch schon ein paar Mal da gewesen. So. In meiner Erinnerung ist es wegen der Gegend, weil da die Straße nicht mal nach einer U-Bahn-Station so heißt. Aber ist jetzt peinlich. Müsste ich eigentlich wissen, aber kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich hatte jetzt gedacht, du hast angespielt auf den Namenssponsor, von dem ich mir nicht ganz sicher bin,
nee, wie man den ausspricht. Nee, das ist
Cinch. Ah, Cinch. Ah, mhm. Sieh einer an. Was ist das?
Das weiß ich nicht.
Okay, hat die Werbung schon mal nicht gefruchtet.
Ich hab mich mehr fürs Tennis interessiert. Bevor wir über Lorenzo Musetti, Tommy Paul und das Turnier an sich sprechen, möchte ich einmal gerade meine Empörung zum Ausdruck bringen. Gegenüber dir. Du hast gerade eben Jack Draper aus der vierten, fünften Reihe der Rasenspezialisten benannt. Jack Draper hat 14 sehr abwechslungsreiche Tage hinter sich gebracht. Und ich habe auch das ein oder andere Match von ihm kommentieren dürfen in den letzten anderthalb Wochen oder zwei Wochen. Und ich glaube, dass der Hype, den es jetzt nächste Woche und übernächste Woche in London geben wird, extrem berechtigt sein wird, weil Jack Draper hier, sollte er fit bleiben, und das ist das große Fragezeichen, dass er hier eine ganze Menge anrichten kann. Er hat das Turnier in Stuttgart gewonnen. Und wie er dann Carlos Alcaraz in der zweiten Runde von Queen's Club hergespielt hat, 7-6, 6-3 mit einer exzellenten Aufschlagsleistung, mit wirklich tollem Spiel, wo er ja auch nicht so richtig viel Spin für braucht für sein Spiel. Das war herausragend und er ist dann in der nächsten Runde gegen Tommy Paul in knappen drei Sätzen ausgeschieden. Er hat sich aber hier in eine Position gebracht, in der wenige gegen ihn spielen wollen würden, und er wird gesetzt sein in Wimbledon.
Ja, also ich würde es ungefähr so aufstellen. Für mich eben die erste Reihe besteht aus den zweieinhalb schon genannten. Dahinter würde ich wahrscheinlich so 8 bis 10 Spieler setzen, die entweder in der Weltrangliste relativ weit vorne sind oder die wie Berrettini da schon was gerissen haben. Und dann können wir in meinem, von mir aus auch in die dritte Reihe schieben mit den Tommy Pauls dieser Welt. Ich traue ihm noch nicht ganz über den Weg, muss ich sagen, weil das Ding bei ihm ist ja, er hat jetzt besseres offensives Tennis auch gespielt. Auch er, so ein klassischer Kandidat, der trotz einer gewissen Körpergröße zur Passivität neigt, der auf der Vorhand nicht so stabil ist wie auf der Rückhand und der auch einfach nicht die Fitness bisher hatte, um das durchzustehen. Ich weiß, er will das jetzt alles ändern und das hat er jetzt dann auch als große Selbsterkenntnis mitgeteilt, aber ich möchte es dann erstmal sehen in einem Grand Slam Turnier, weil sind wir ehrlich, da hat er noch nicht so viel gerissen in Grand Slams, wie seinen Namen bisher als Versprechen hergegeben hat.
Ich will es ja auch gar nicht in Abrede stellen. Und auch ich möchte das erstmal bewiesen bekommen. Aber wie gesagt, die letzten 14 Tage waren wirklich herausragend. Das Match gegen Carlos Alcaraz war fantastisch. Das darf ich sagen, weil ich es vom ersten bis zum letzten Ballwechsel gesehen habe. Und Jack Draper, ich war 2005, also es ist dieses Jahr mein zweites Mal Wimbledon. 2005 war ich in Wimbledon. Und damals hatte Tim Henman quasi seinen drittletzten Auftritt in Wimbledon und hatte vorher noch ein Interview gegeben, I'm ready, fit and able. Und auf der anderen Seite kam ein 19-jähriger junger Mann mit sehr langen roten Haaren aus Schottland und hatte seinen ersten Auftritt. Und was das damals für ein Hype war rund um Andy Murray und was das jetzt für einen Hype geben wird rund um Jack Draper in den ersten Runden, darauf freue ich mich sehr.
Naja, und der Vater von Jack Draper hat sehr gute Verbindungen im Tennis in Großbritannien. Das war quasi der LTA-Chef für ein paar Jahre. Und von daher, Draper oder alle sind mit Draper aufgewachsen und natürlich wird die BBC und die britischen Zeitungen da groß was aufziehen und der wird auch irgendwie schon seine Center Court Matches bekommen. Und trotzdem bin ich dann einfach gespannt, wie er damit umgeht. Also ich würde auch sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre erreicht er auf jeden Fall mal ein Halbfinale in Wimbledon. Ob es dieses Jahr schon so weit ist, das hängt dann wahrscheinlich zum Beispiel von einer Auslosung ab.
Ja, Das,
also zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt gegen Tommy Paul in Wimbledon sehe, das glaube ich nicht, dass er das zum Beispiel gewinnen würde. Auf der anderen Seite, da wo er jetzt eine Setzung wahrscheinlich sein wird, da wird er einen Top-8-Gegner in der dritten Runde haben. Da kann er natürlich Glück haben, dass das Casper Ruud ist, da ist er der Favorit. Das kann aber dann eben auch Sinner oder Alcaraz sein und das glaube ich nicht, dass er das in einem Grand-Slam-Turnier gewinnt.
Wie gesagt, da widerspreche ich dir aber auch nicht. Aber so vierte, fünfte Reihe, das fand ich gerade eben anmaßend. Auch gegenüber meinen Beobachtungen, die ich da gemacht habe in den letzten 10 Tagen. Auf jeden Fall, Jack Draper hat hier in den letzten 10 Tagen für eine ganze Menge Hype gesorgt und die englische Fußballnationalmannschaft spielt nicht gut. Vielleicht braucht Großbritannien übernächste Woche in Wimbledon einen Local Hero, um das Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft wieder auszugleichen. Wir werden es sehen. Tommy Paul hat dieses Turnier gewonnen. Auch für ihn der erste Rasentitel, der zweite Titel in diesem Jahr. Und er hat im Finale gegen Lorenzo Musetti gewonnen. Und dass Tommy Paul mal ein Rasenturnier gewinnt, überrascht mich nicht unbedingt. Er hat hier gegen Sebastian Baez in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Alejandro Tabilo, das sind zwei Sandplatzspezialisten, die muss er im Normalfall besiegen. Dann dieses Match gegen Jack Draper. Im Halbfinale hat er gegen Sebastian Korda gewonnen und dann im Finale gegen Lorenzo Musetti. Korda und Musetti sind vielleicht auch diese vierte, fünfte Reihe, die du meinst, von Rasenspielern. Aber Tommy Paul hat sich hier durchgesetzt und hat am Ende relativ souverän sogar dieses Turnier gewonnen. Das war eine richtig gute Leistung und wie gesagt, mich verwundert es nicht unbedingt, dass er mal einen Titel auf Rasen gewinnt.
Ja, aber um jetzt die Diskussion hier weiterzuführen, Korda sehe ich vor Draper.
So?
Also das ist für mich jemand, der eben schon ein paar Jährchen Erfahrung hat und wo ich mir denke, das könnte mal klappen, obwohl es dann hier, muss man sagen, gegen Paul am Ende auch wieder ein bisschen enttäuschend war. Und Paul, das ist eben jemand, der sich so ein bisschen seine Meriten verdient hat über die Jahre, der jetzt ja wirklich nicht mehr der Jüngste ist, der jetzt auch exakt so den Peak seiner Karriere erreichen sollte, der eben auch irgendwo so am Rande der Top Ten stehen sollte, bei dem vieles stabil ist, der früher eben eher über die Athletik gekommen ist, darüber seine Gegner auszukontern, der, ich finde, jetzt besser und offensiver geworden ist, der hier im Finale Nerven gezeigt hat, das müssen wir sagen. Das hätte auch noch gegen ihn kippen können, der das dann aber am Ende für sich entschieden hat. Und er kommt mir immer vor wie so ein bisschen lieber, braver Typ, bei dem ich mich frage, hat er es am Ende in sich irgendwie, wirklich mal was ganz Großes zu reißen? Aber vom Tennis her ist das zum Beispiel einer, der, glaube ich, eine Überraschung in Wimbledon setzen kann und auch weit kommen kann.
Wie gesagt, das glaube ich ja auch. Ne? Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt wieder, aber das, ja. Und ich glaube, dass Sebastian Korda in einem Match gegen Jack Draper den Kürzeren ziehen würde.
Naja, aber es kommt ja darauf an, wie würde es gegen das ganze Turnier laufen. Und Korda, und das muss man sagen, zum Beispiel hier sein Sieg gegen Dimitrov, der verrät uns ja schon was. Also der hat hier gegen Dimitrov in der zweiten Runde gewonnen und was bei ihm einfach immer beeindruckend ist, ist sowieso die Rückhand, aber sind auch seine Returns. Er schlägt nicht so gut auf, wie er könnte, aber gegen viele wirklich gefährliche Aufschläger sieht Korda zum Beispiel gut aus. Gegen so einen eher kompletten Spieler wie Paul hat er hier den Kürzeren gezogen, aber ich fand, dass gerade die Leistung gegen Dimitrov und davor hat er noch gegen Khachanov gewonnen, das ist die beiden hatten ja mal dieses legendäre Match in Wimbledon, wer sich erinnert, die, weiß ich, 15 Breaks im fünften Satz. Da muss ich sagen, das ist schon für mich beeindruckend. Also Korda hat es natürlich auch noch nicht wirklich bewiesen, aber das ist jemand, wo ich denke, ja, da könnte auch was gehen in diesem Jahr.
Da war ich übrigens relativ enttäuscht von. Ich habe das Match gegen Dimitrov kommentiert und da war ich nicht ganz so angetan von diesem Match. Aber Korda hat es am Ende nervenstark gewonnen und hat hier das Halbfinale erreicht und gegen Tommy Paul verloren. Aber Lorenzo Musetti, über den müssen wir auch noch sprechen, ein Spieler, der sich hier auf dem Rasen sehr wohl fühlt, der schon eine starke Woche in Stuttgart hatte und jetzt auch hier erste Runde gegen Alex de Minaur gewonnen hat, nachdem er mit 1-6 den ersten Satz verloren hatte. Und ich da schon die ersten Lobeshymnen auf Alex de Minaur stricken wollte, hat Lorenzo Musetti dann mit 6-4, 6-2 gewonnen. Dann gewinnt er gegen Brandon Nakashima in 3 Sätzen, dann gegen Billy Harris, ein Spieler, der hier mit einer Wildcard reingekommen war und hier das Halbviertelfinale zum ersten Mal erreicht hat, jetzt zum ersten Mal Hauptfeld in Wimbledon spielen wird bei einem Grand Slam und der 150. ungefähr der Weltrangliste ist. Und Lorenzo Musetti besiegte ihn in 2 Sätzen und dann hat er gegen Jordan Thompson auch noch gewonnen. Lorenzo Musetti, auch ein Spieler, auf den wir achten müssen, wenn wir Richtung Wimbledon gehen.
Ja, und er scheint so ein bisschen ein Experte für so die natürlichen Beläge zu werden, ne? Oder das, was man die natürlichen Beläge so auf Englisch nennt. Also den Rasen und den Sand. Denn auf Hardcourt, muss man sagen, ist er irgendwie immer noch nicht so richtig ein Top 50, zumindest kein Top 30 Spieler. Aber auf Sand und auf Rasen, da ist er schon beeindruckend. Und ich würde sagen, auf Rasen kommt ihm natürlich seine Beinarbeit zugute. Und dann hat er schon ein fantastisches Händchen. Also das ist jemand, der sehr gut Slices setzen kann, der wirklich gut am Netz ist, der eine richtig gute Übersicht hat und dann eben auch die Reaktionsschnelligkeit hat, genau diese Möglichkeiten zu nutzen. Und bei ihm würde ich sagen, das ist jemand, der wahrscheinlich in ein paar Jahren auch mal was wird reißen können. Ich glaube, in Wimbledon muss man einfach geduldig sein, aber der in diesem Jahr bestimmt ein, zwei gute, stylische Matches in Wimbledon wird liefern können.
Lorenzo Musetti also hier im Finale verlor dort gegen Tommy Paul mit 1-6 und 6-7. Ein, zwei Themen müssen wir jetzt hier noch besprechen zu diesem Turnier, beziehungsweise ja auch zu Wimbledon und Olympia. Andy Murray hatte in der ersten Runde gegen Alexei Popperin gewonnen mit 6-3, 3-6, 6-3. Und da hatten so schon einige Fans die Hoffnung, ja, vielleicht kann er hier einen tiefen Run setzen, weil zum Beispiel Holger Rune in seinem Teil der Auslosung ausgeschieden war und gegen Jordan Thompson müsste er doch gewinnen. Dann musste er allerdings wegen starker Rückenschmerzen sein Match gegen Jordan Thompson beim Stand von 1-4 im ersten Satz aufgeben. Es hat sich herausgestellt, dass er eine Zyste an der Wirbelsäule hat und die entfernt werden musste. Das hat er jetzt in einer OP entfernt. Die ATP hat schon eine Social-Media-Kachel rausgebracht, wo drauf stand, Murray verzichtet auf Wimbledon. Murray selbst hat allerdings noch nicht gesagt, dass er Wimbledon absagt und auch sein Coach bzw. Leon Smith, der britische Davis Cup Kapitän, hat gesagt, nee, das, was ich jetzt weiß, ist, dass er noch nicht abgesagt hat. Und Wimbledon, die Organisatoren haben gesagt, sie halten auf jeden Fall die letzte Wildcard im Doppel noch zurück für ihn und seinen Bruder Jamie Murray. Und deswegen wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob er das Turnier wird absagen müssen oder ob er spielen kann. Es wäre höchstwahrscheinlich sein letztes Wimbledon. Und gerade, wie gesagt, mit seinem Sieg gegen Alexei Popperin hat er so ein bisschen für Hoffnung gesorgt. Man kann sich's nicht so richtig vorstellen, dass er antreten wird, oder?
Naja, die Kommunikation um das Ganze war ja spannend. Es war ja auch nie wirklich OP gesagt worden, sondern Procedure. Also ich würde mal sagen auf Deutsch ein Eingriff. Und das hat ja viel im Unklaren gelassen. Und so kann ich mir vorstellen, wird jetzt die Kommunikationspolitik auch in den nächsten 10 Tagen aussehen. Vielleicht zieht er doch noch überraschend am Donnerstag raus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch bis zum nächsten Wochenende warten, weil Murray garantiert nicht einfach die Chance wird hergeben wollen, in Wimbledon zu spielen. Und ob der nochmal bis nächstes Jahr weitermacht, das glaube ich im Moment nicht. Und daher, ja, kann ich mir vorstellen, dass wir das dann erst im Samstag oder Sonntag in der Woche rausfinden werden, ob er wirklich antritt.
Es ist eine Zyste entfernt worden. Ich bin kein Mediziner, aber ich könnte mir vorstellen, dass es kein allzu großer Eingriff ist und dass es jetzt keine Operation an der Wirbelsäule ist, sodass man vielleicht noch darauf hofft, dass Murray da wirklich bis zum nächsten Montag oder nächsten Dienstag dann wieder fit ist, um dann mitzuspielen, weil ich glaube wirklich, dass er das unbedingt nutzen möchte, hier noch ein einziges Mal aufzutreten in Wimbledon.
Ja, nochmal ein Center Court bekommen, nochmal das Abendmatch bekommen, gehe ich auch von aus.
Milos Raonic hat keine Wildcard für Wimbledon bekommen, war für die Quali noch gemeldet, hat hier in der ersten Runde gegen Cameron Norrie gewonnen, mit 11-9 in Tiebreak im dritten Satz gewonnen, dabei einen Asse-Weltrekord aufgestellt. In einem Best-of-Three-Match hat er 47 Asse geschlagen und ist damit der neue Weltrekordhalter, verlor dann in der zweiten Runde gegen Taylor Fritz und hat jetzt aus der Quali für Wimbledon rausgezogen und ist nicht dabei und wird nicht in Wimbledon mitspielen, hat sich gedacht, nee, die Quali gebe ich mir nicht. Wenn ich keine Wildcard bekomme als ehemaliger Finalist, dann wollen sie mich gar nicht haben.
Ja, überrascht mich jetzt nicht. Ich glaube, dass er auch ein bisschen wie er so auf den Sport drauf guckt und er sieht sich eben von seinen Fähigkeiten ja schon noch 3 Klassen über der Qualifikation, wo auch immer das dann bei uns in unseren Reihen zu verorten ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm das jetzt eher nicht gefallen hat, dass er keine Wildcard bekommen hat.
Ja, eine Sache müssen wir noch klären. Novak Djokovic, der war ja, hatte sich ja einen Bänderriss zugezogen in Paris bei den French Open und musste dann operiert werden. Und die eigentliche Ausfalldauer ist bis zu 6 Wochen oder 3 bis 6 Wochen. Er ist jetzt allerdings nach London gereist und will es wohl bis zum letzten Moment versuchen, auch in Wimbledon mit dabei zu sein. Das ist die Nachricht, die wir im Moment haben. Mehr haben wir im Moment noch nicht an Nachrichten.
Ja, Tarabay wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich denke immer noch, Ziel geht eher Richtung Olympia, aber er wird eben auch oft auf Wimbledon gucken und merken, naja, außer Alcaraz und Sinner ist da keiner vor ihm in der Favoritengarde und von daher, warum soll er es nicht probieren?
Ja, Novak Djokovic reist also an nach Wimbledon. Und jetzt können wir noch gerade darüber sprechen, über die Spieler, die abgesagt haben für die Olympischen Spiele. Andrei Rublev hat abgesagt, Ben Shelton hat abgesagt für die USA, Adrien Mannarino ist nicht dabei, in Frankreich, in Paris nicht dabei zu sein, das hat mich schon überrascht. Karen Khachanov ist nicht dabei, Jerzy Lehetska wegen Verletzung nicht, Sebastian Korda ist nicht dabei und auch Francis Tiafoe hat abgesagt, Flavio Cobolli für Italien nicht dabei, weil er nicht zu den ersten vier Italienern gehört. Lorenzo Sonego hat dann auch abgesagt. Aber, dass jemand wie die jungen US-Amerikaner absagen, hat mich gewundert. Dass Andrei Rublev absagt, hat mich nicht gewundert. Aber Adrien Mannarino vor heimischer Kulisse, das hat mich gewundert.
Ja, will wahrscheinlich nicht vorgeführt werden. Ne?
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Und die jungen Amerikaner, naja, sind wir ehrlich, die haben alle eine enttäuschende Saison gehabt bisher. Und ich glaube, die schielen Richtung US Open und sagen sich, naja, die Spitze wird da nicht so gute Vorbereitung haben, warum können wir denn nicht die US Open gewinnen? Also ich glaube, das ist wie jemand wie Shelton darauf schaut. Und die spekulieren wahrscheinlich alle darauf, 2028 in Los Angeles dann eher eine Chance zu haben. Kann natürlich sein. Wir haben das bei Dominic Thiem über die Jahre gesehen, dass das nicht klappt und sich nicht ausgeht. Aber ich würde mal vermuten, dass da die Hoffnung ist, bei den US Open was Großes zu reißen.
Timmer J., die ehemalige Legende, hat gesagt, Leute, ich war 88 dabei und wenn ihr nicht unbedingt Wimbledon oder US Open gewinnt, dann werdet ihr es euer Leben lang bereuen. Aber gerade bei Shelton und auch bei TFV muss man sagen, die Olympischen Spiele vor heimischer Kulisse, die stehen ja nun wirklich noch aus in 4 Jahren.
Ja, und da werden die auch noch jung genug für sein.
Ja, Ben Shelton auf jeden Fall, Francis TFV wahrscheinlich auch noch. Haben wir noch was von den Herren? Nee, ne?
Nö, ich glaube, jetzt ist bis Freitag durchatmen angesagt.
Dann können wir jetzt das Ganze abschließen. Am Freitag, Philipp hat gerade schon darauf hingewiesen, werden wir unsere Auslosungsvorschau haben. 11 Uhr deutscher Zeit findet die Auslosung statt. 14 Uhr deutscher Zeit werden wir sie aufnehmen und dann habt ihr sie so ungefähr 16 Uhr deutscher Zeit in euren Podcatchern. Wenn euch das gefällt hier, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun über Steady oder über PayPal. Die Links dazu sind in den Shownotes hinterlegt. Ich werde in Wimbledon wieder vor Ort sein und wir werden so täglich wie möglich wieder Podcasts aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.